Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen und mit euch gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen kann oder besser gesagt in eine mögliche Zukunft, denn wir spekulieren ja, wie es aussehen könnte. Und wenn wir uns im Moment anschauen, wie wir unser Verhältnis zur Zukunft momentan betrachten würden, würde ich eher sagen, es ist kompliziert. Wir wissen nicht, wie der Krieg in der Ukraine sich weiterentwickeln wird. Wir wissen nicht, ob wir irgendwann im Plastik ertrinken werden. Wir haben Sorge, ob wir den Klimawandel rechtzeitig stoppen können. Dazu kommen ganz nahe Ängste, dass wir nicht wissen, haben wir im Winter noch genug Energie? Müssen wir irgendwie auf Heizung verzichten? Kommt eine neue Corona-Pandemie auf uns zu? Wie werden die nächsten Monate? Wir sind gelähmt vor Angst, überspitzt formuliert. Gut, dass es wir in der Lage sind, ja zwischendurch immer wieder auszublenden und uns nicht lähmen zu lassen. Aber ich glaube, grundsätzlich dominiert doch das Gefühl der Angst. Wir blicken nicht optimistisch in die Zukunft. Schauen wir noch mal, wie es 2040 sein wird. Wie werden wir dann zurückblicken? Wir werden 2040 unsere Angst vor der Zukunft verloren haben, weil wir gelernt haben, wie man mit Herausforderungen umgeht und wie man handlungsfähig bleibt. Zukunft ist nicht alternativlos, werden wir gelernt haben. Wir werden Vertrauen haben, dass wir immer einen Weg finden. 2040 werden wir uns emanzipiert haben von unserer Abhängigkeit eines technologischen Wunderglaubens, dass uns irgendjemand von außen retten kann, und begriffen haben, dass wir uns selbst ermächtigen müssen. Wir werden Neues ausprobieren und sehr viel leichter, als wir das heute machen, weil wir Bürokratie abgebaut haben werden. Wir haben weniger Regeln und die sind leichter verständlich und zugänglich. Auch unser Miteinander hat sich verändert. Wir sind gelassener und wohlwollender miteinander. Und wir sind weniger perfektionistisch. Dadurch sind wir flexibler geworden. Und wir haben unsere Fehlerkultur verändert. Wir machen auch Fehler, ganz klar. Aber wir lernen draus und machen einfach mit einer kleinen Kurskorrektur weiter. Im Ganzen sind wir experimentierfreudiger geworden, weil wir begriffen haben, dass wir gestalten können und damit auch was verändern können. Was bedeutet das konkret, wenn wir tatsächlich Zukunftsmut gefasst haben? Daniel hat es eben so schön gesagt. Man wird es auch in unserem alltäglichen Leben merken, nicht nur im Bewusstsein. Wenn wir uns zum Beispiel unsere Städte der Zukunft vorstellen, wie könnten die aussehen? Also wo heute doch meistens so städtebauliches Grau in Grau herrscht, wird alles bunter sein. Wir werden vertikale Gärten an den Fassaden haben. Wir werden mehr Plätze haben, auf denen wir uns begegnen können. Vielleicht haben wir keine Autos mehr in der Stadt. Auf jeden Fall wird es leiser und die Luft wird besser sein. Denn wenn wir Autos haben, werden sie elektrisch betrieben sein. Wie wird sich unsere Wirtschaft auswirken? Wie sieht unsere Wirtschaft aus? Bleibt sie so globalisiert wie heute, so anfällig? Oder ist auch eine Alternative denkbar? Es wäre ja auch möglich, dass wir feststellen, rückblickend, dass Homeoffice und die Zunahme des Onlinehandels unsere Wirtschaft verändert hat, in dem Sinne, dass auf einmal das Problem der Leerstände in der Innenstadt gelöst ist. Durch den Leerstand sind die Mieten runtergegangen, werden wir feststellen, was dazu geführt hat, dass sich auf einmal Handwerksbetriebe wieder in der Innenstadt Mieten leisten können. Die Produktion wird zurückgekehrt sein. Wir haben keine reinen Wohnviertel mehr, keine Konsumstraßen und keine Büroareale mehr, sondern wir haben ganz durchmischte Viertel, in denen traditionelles Handwerk neben modernen Industrieproduktionen agieren, wo kleine Unternehmen dank 3D-Drucktechnologie industriell fertigen können, aber kostengünstig und nur nach Bedarf. Auch unsere Lebensmittelproduktion ist vorstellbar, in Teilen wieder in der Innenstadt zu haben. Dass wir nicht nur Craft-Bier-Brauereien und Kaffeeröstereien da haben, sondern vielleicht auch Aquaponik-Systeme, die Pflanzen- und Fischzucht kombiniert auf kleinem Raum und dadurch Lieferketten kürzer werden. Es ist auch vorstellbar, dass sich unsere Art zu leben vollkommen ändert. Dass das, was wir im Moment als Wohnung kennen, so Zimmer, Küche, Bad und Diele und vielleicht noch ein Hobbyraum, dass sich das ändert. Dass wir merken, wir brauchen das überhaupt nicht mehr. Dass wir kleiner leben werden, dass wir dezentral leben und die Räume besser nutzen, weil wir sie gemeinschaftlich nutzen werden. Was wir im Homeoffice erfahren haben, können wir auch für andere Wohnfunktionen übertragen. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir Hobbyraum, Küchen, Waschküche, alles auslagern und nur einen ganz kleinen privaten Wohnraum haben. Was würden wir dadurch gewinnen? Wir würden mehr Begegnungsstätten haben. Der Raum wäre effektiver genutzt. Wir wären gezwungen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die uns digitale Blasen niemals vor Augen geführt hätten. Wir werden wieder mit dem Leben konfrontiert. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, wo wir Lebensmut herschöpfen. Denn die Begegnungsmöglichkeiten und der Zufall, den das Leben bietet, ist das, wo wir Kraft rausschöpfen. Das sind die Zufälle, die dazu führen, dass man sein Verhalten ändert, dass man Einsichten hat, die man sonst nicht hätte. Wie könnte es zu dieser Veränderung des Bewusstseins gekommen sein, dass wir auf einmal mutiger und zuversichtlicher in die Zukunft kommen? Und dass wir feststellen werden, dass 2040 die Kreativ- und Kulturbranche nicht nur die größte, sondern auch die einflussreichste Branche geworden ist in Deutschland. Da, wo wir heute nur verwaltet werden, werden wir morgen auch mitgestalten. Das könnte jetzt alles als reine Fiktion angesehen werden, aber es gibt Hinweise, dass genau diese Kulturrevolution bevorsteht. Nämlich ein Paradigmenwechsel, der sich schon vor 25 Jahren rückblickend aus 2040 angebahnt hat. Als nämlich die großen Unternehmensberatungen, die bisher bestimmt haben, was richtig und was falsch ist und wie man Probleme zu lösen hat, begonnen haben, Designagenturen aufzukaufen. Als Design Thinking als Innovationsmethode begonnen hat, die Wirtschaft umzukrempeln und auch in allen Verwaltungsinstituten rauf und runter Design Thinking Workshops angeboten wurden. Oder als sich die Maker- und die FabLab-Szene etabliert hat und damit eine neue DIY-Bewegung begründet hat. All das sind Zeichen, dass eine Wende bevorsteht, dass wir uns lösen von dieser strukturierten Sichtweise, dass wir Probleme nur linear lösen müssen, dass wir analytisch vorgehen müssen, dass wir naturwissenschaftlich exakt alles atomisieren müssen, in der Hoffnung, wenn wir nur tief genug graben, eine Lösung zu finden. Ich glaube, wir haben festgestellt, wir finden so keine Lösung. Sinn ergibt es nicht, wenn wir alles in möglichst kleine Einzelteile zerlegen. Sinn ergibt es nur, wenn jemand sinnstiftend wirkt. Und sinnstiftend wirken immer die Kreativen. Kreative sind diejenigen, die aus nebulösen Einzelteilen wieder etwas Ganzes zusammenformen und damit sinnstiftend sind. In der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass Kreativität nicht nur sinnstiftend ist, sondern tatsächlich auch Überleben sichern kann. Wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Tag, als der Shutdown, der erste veröffentlicht wurde, wir hatten ja mehrere, wie unterschiedlich die Reaktion vieler Unternehmen darauf war. Es gab Unternehmen, da stand an der Tür am nächsten Morgen wegen behördlicher Anordnung leider geschlossen. Es gab aber auch Türen, an denen direkt eine Alternative angeboten wurde. Gerne nehmen wir Bestellungen entgegen und liefern nach Hause. Zwei vollkommen unterschiedliche Wege, auf eine unvorhergesehene Krise zu reagieren. Wenn sich die einen vor Unsicherheit gelähmt haben, weil auf einmal ihr normales Programm nicht mehr griff, der Weg versperrt war, den sie doch normalerweise gegangen sind, haben die Flexiblen gesagt, wenn es hier nicht lang geht, dann suche ich mir einen anderen Weg. Dann suche ich einfach nebenbei und mal schauen, was sich ergeben wird. Also die Hotels, die dann auf einmal Zimmer für Homeoffice angeboten haben oder die Modeketten, die Schutzmasken hergestellt haben oder die Tanzschulen, die aus ihren Tanzflächen Testzentren gemacht haben. All das waren Möglichkeiten, mit dem Unvorhergesehenen, nicht mit Lähmung, sondern mit Aktion zu reagieren, um nicht übermannt zu werden. Und in einer Zeit, in der die Ausnahme die Regel wird und Veränderung an der Tagesordnung ist, brauchen wir genau diese Kompetenz. Wir müssen flexibel sein und dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Und wir dürfen vor allem auch nicht glauben, dass uns irgendjemand rettet. Was können wir aus der Corona-Krise, die so schön im Brennglas gezeigt hat, wie fruchtbar Kreativität sein kann außerhalb der klassisch kreativen Disziplinen, was können wir da über die Grundbedingungen von Kreativität mitnehmen? Wahrscheinlich das Erste, Not macht erfinderisch. Was wahrscheinlich jeder schon aus Schulzeiten kennt irgendwie. Ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden und sei es über Nacht oder ich schreibe ab. Und dass Kreativität Offenheit braucht. Ein wohlwollendes Klima. Wir haben uns damals alle in einer Ausnahmesituation befunden. Alle waren neugierig, vorsichtig miteinander. Da wurde nicht drüber gelästert, dass es improvisiert oder das sieht doch nicht gut aus, sondern alle wussten, wir müssen uns vorsichtig annähern, was sehr hilfreich für Kreativität ist. Und Kreativität braucht Mut, einfach anzufangen, gegen Normen, gegen Gewohnheiten und zur Not auch mal gegen Regeln zu verstoßen. Vor allem braucht Kreativität auch den Mut, sich gegen einen lähmenden Perfektionismus zu verabschieden. Immer danach zu schielen, was sollte man denn machen und ist das denn schon gut genug, kann ich damit raus oder nicht? Und Kreativität ist vor allem ein gemeinsamer Prozess. Es gibt keinen Kopf, aus dem ein fertiges Meisterwerk ausgespuckt sind. Wir sind keine Computer, die was ausrechnen und man drückt einen Knopf und raus kommt das fertige Werk. In keiner Disziplin. Kreativität ist am Ende, wenn man sagen möchte, eigentlich auch nur eine Fähigkeit, Alternativen zu entwickeln. Und genau diese Fähigkeit macht sie zur wertvollsten Ressource der Zukunft. Vorausgesetzt, dass wir sie richtig kultivieren. Wir haben also gesehen und erlebt, dass sich die Kreativität in der realen Praxis bewiesen hat. In einer absolut einmaligen Ausnahmesituation in unserem Leben war Kreativität das, was die Unternehmen vorangebracht hat. Und wahrscheinlich auch jeden Einzelnen, der Wege gefunden hat, Großeltern über den Balkon zu grüßen oder Einkäufe zu organisieren oder mit Freunden Zoom-Konferenzen abzuhalten. Also wir haben gelernt, dass Kreativität der Schlüssel zur Zukunft sein kann. Sie eröffnet Möglichkeitsräume, allerdings nur im Reich der Ideen. Kreativität an sich ändert noch gar nichts. Die wahrnehmbare Seite der Kreativität, das ist die Gestaltung, das ist die Konkretisierung einer Idee. Denn erst durch die Gestaltung entfaltet die Idee ihre Wirkung. Und indem sie Wirkung entfaltet, wirkt sie auch auf unser Handeln zurück. Die Gestaltung der Welt formt also uns Menschen. Also wir formen nicht nur die Welt mit Gestaltung, sondern die Welt, die geformte Welt gestaltet auch uns. Sie hat daher nicht nur eine ästhetische Dimension, sondern egal in welchem Medium sie sich ausdrückt, sie ist immer auch politisch. Gestaltung kann also entmündigend oder ermächtigend sein. Was heißt das? Das klingt jetzt total abstrakt und allein, was redet sie denn da? Vielleicht ein Beispiel, was es ein bisschen greifbarer macht. Auch aus der Corona-Pandemie, das bargeldlose Bezahlen. Unglaublich praktisch, super, keine Infektionsgefahr. Man läuft vorbei, hält irgendwie sein Telefon, sein Armband, was auch immer, auf ein kleines Gerät und schon ist die Sache erledigt. Super. Sehr ermächtigend, würde man sagen. Eigentlich. Denn Studien sagen, der physisch vollzogene Akt, Geld aus der Hand zu geben und zu verlieren, löst etwas in unserem Hirn aus. Die Psychologen nennen das the pain of paying. Es tut uns weh, dass wir das verlieren. Und das ist etwas Gesundes, weil es dazu führt, dass wir unseren Besitz beisammen halten. Dieser Effekt ist beim bargeldlosen Bezahlen nicht zu verzeichnen. Beim bargeldlosen Zahlen wird kein Areal im Hirn aktiviert, der sagt, du hast was weggegeben, was dazu führt, dass bargeldloses Zahlen in der Regel dazu führen kann, dass man mehr ausgibt, als man hat. Dass wir mit Ressourcen verschwenderisch umgehen in unserer digitalisierten Welt, ist ja nun ein Phänomen, was wir in vielen Bereichen sehen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie viel Digitalisierung uns denn wirklich gut tut. Und was ermächtigend und was entmündigend ist. Ein ganz wichtiger Schritt ist in meinen Augen, dass wir nämlich differenziert betrachten, was hilft uns tatsächlich und was ist nur ein Heilsversprechen, was sagt, wir machen das Leben ein bisschen bequemer. Ist bequem ermächtigend oder entmündigend? Man kann also auf ein und dieselbe Sache sehr verschiedene Perspektiven haben. Man kann sagen, es ist ermächtigend, wenn man bargeldlos bezahlt, weil ich mich nicht infiziere. Man kann aus der Perspektive des Unternehmens sagen, ich möchte ja diesen Kunden auch nur dazu animieren, dass er mehr Geld ausgibt. Dann kann ich Kredite, dann verdiene ich an den Zinsen, das ist toll. Also die Perspektive entscheidet darüber, wie Werkzeuge zu bewerten sind. Was das bedeutet, will ich vielleicht erklären aus der Gestaltung, die im Design begründet ist. Es gibt verschiedene Ansätze im Design, wie man für Menschen gestaltet. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich einen Menschen zu einem bestimmten Verhalten bewegen möchte, also ihn eigentlich manipulieren möchte. Das machen viele soziale Netzwerke, die extra so gestaltet sind, dass wir möglichst lange auf den Seiten bleiben, dass wir möglichst viel damit interagieren, damit viele Daten abgegriffen werden können. Das machen aber auch NGOs für den guten Zweck. Das nennt sich dann Nudging. Ist im Prinzip das Gleiche, ist aber eigentlich darauf ausgelegt, User Experience Design anzuwenden, um den Menschen durch eine tolle Nutzererfahrung dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die ich selbst intendiere. Ich kann aber auch sagen, dass ich den Menschen reduziere auf seine Rolle als Nutzer. Dann sage ich, ich gestalte ein Werkzeug genauso, dass es für die Funktion, für die sie gedacht ist, optimal funktioniert. Das ist dann ein User-Centered Design. Was man gestaltet, ist dabei vollkommen egal. Es kann also ein perfekt gestaltetes Produkt sein. Es kann eine Teekanne oder es kann ein Maschinengewehr sein. Ich kann aber auch einfach ein Problem für einen Menschen lösen. Ich konzentriere mich darauf, was hat er für Bedürfnisse, was möchte der, und ihm dafür eine Lösung entwickeln. Ob das jetzt ist, dass er möglichst viel Fastfood leicht konsumieren kann, ist dabei völlig nebensächlich. Die Dimension nennt man User-Centered Design. Oder ich gestalte für den Menschen als Teil eines Systems, indem ich den Einzelnen als Teil der Gesellschaft betrachte. Und die Lösung muss sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft wünschenswert sein. Das nennt sich Humanity-Centered Design und ist die neueste Entwicklung eigentlich im Design, weil auch Designer begriffen haben, dass wir eine Verantwortung tragen in dieser Welt und dass wir Acht geben müssen, wie wir gestalten, weil unser Einfluss doch enorm ist. Ausgangspunkt und Zielpunkt jeder Gestaltung ist immer der Mensch, wie sich gezeigt hat. Unsere Sicht auf den Menschen und unser Bild vom Menschen entscheidet darüber, welche Möglichkeitsräume wir tatsächlich realisieren wollen. Ob wir Teil des Problems sein wollen oder Teil der Lösung. Was heißt jetzt dieser ganze ethische, moralische Exkurs für uns professionelle Gestalter, die in der Kultur- und Kreativbranche einfach beheimatet sind? Zuerst einmal müssen wir uns bewusst werden, dass das, was wir machen, viel mehr ist als einfach nur Unterhaltung oder hübsch machen. Gestaltung schafft Orientierung, indem sie Gedanken, Ideen, Möglichkeiten zu einer Einheit strukturiert. Kreativität oder eine bloße Idee ist an sich überhaupt nicht greifbar, nicht kommunizierbar, ist was Nebulöses. Jeder, wahrscheinlich alle hier im Raum, die schon gestaltet haben, wissen, wie schwierig der Prozess ist, die einzelnen Enden zusammenzubringen, und immer wieder wird daran gearbeitet, bis das Ganze dann tatsächlich geboren ist. In diesem Sinne ist Gestaltung immer Sinnstiftung. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass Gestaltung keine harmlose Fähigkeit ist. Sie hat das Potenzial, die Welt zu verändern, in jede Richtung. Dieser Verantwortung müssen wir uns als Gestalter bewusst sein. Gestaltung braucht Haltung. Deshalb müssen wir aus dieser Rolle der vermeintlichen Aufhübscher und Freizeitunterhalter raus. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen, um relevant zu werden. Entscheidend mitgestalten können wir nur, wenn wir mit Politik und Wirtschaft auf Augenhöhe mitreden. In Umbruchzeiten waren es immer die Gestalter, die an der Gesellschaft oder an der Entwicklung gesellschaftsfähigen, an der Entwicklung einer gesellschaftsfähigen, einer zukunftsfähigen Gesellschaft mitgewirkt haben. Also das war Bauhaus, werden wahrscheinlich alle hier schon gehört haben, den Begriff, aber es war auch in der HFG Ulm der Fall, dass tatsächlich Kreativinstitutionen sich zusammengetan haben, sich gegründet haben, in dem Bewusstsein und dem Willen, gestalterisch die Zukunft, die Gesellschaft mitzuformen. Vielleicht sollten wir uns unsere Rolle so vorstellen. Die Gestalter und die Kreativen sollten sich als Anwälte des Menschen am Tisch sehen, wo viele Juristen, Ingenieure, Politiker, wo ganz viele verschiedene Perspektiven, die alle wichtig sind, muss es immer einen geben, der auch sagt, aber Vorsicht, ist das alles so wünschenswert? Und diese Frage des Wünschenswertseins, das ist eigentlich genau der Kern von spekulativem Design. Spekulatives Design möchte eigentlich mögliche Entwicklungen und Auswirkungen von Handlungen, von Lösungen, von Produkten, von Technologien antizipieren, indem sie sie einfach mal gedanklich durchspielt. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich weiß, Zukunft ist, was wir daraus machen. Vielen Dank.